die Leute denken, dass dann Männer in Röcken und Kleidern nur noch rumlaufen sollen. Darum geht es ja gar nicht.
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und heute wird's, ja, kreativ, inspirierend und vielleicht auch ein bisschen revolutionär, denn ich habe Jonas Stickern zu Gast. Jonas ist Designer und macht genderlose Mode, die nicht nur gut aussieht, sondern auch gesellschaftliche Grenzen sprengt. Wir reden darüber, wie er seine Leidenschaft für Mode entdeckt hat, was ihn antreibt und warum genderlose Kleidung so viel mehr ist als nur ein Trend. Jonas erzählt mir von seinem Weg, vom Studium bis hin zur Gründung seines eigenen Labels und was ihn bei seiner Arbeit inspiriert. Es geht aber auch um Themen wie Selbstbewusstsein, Stil jenseits von Klischees und die generelle Zukunft der Modewelt. Wenn ihr also Lust habt, Mode mal aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten, dann hört unbedingt rein. Es lohnt sich. Hey Jonas, willkommen bei Echt und Unzensiert.
Hallo, hallo.
Wie geht's, wie steht's?
Geht viel und steht gut.
Ja, sehr gut. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich hoffe, ich habe ganz schlaue Fragen aufgeschrieben, weil das war heute eine spontane Kiste. Wir haben gestern Nachmittag geschrieben, dass wir es heute machen. Jetzt nehmen wir es auf und du weißt es noch gar nicht. Die Folge kommt heute auch direkt raus. Also es ist mit heißer Nadel genäht.
Ja, das kann ich gut.
Sehr gut. Ja, passt auch. Die Metapher, was ist es denn? Oh, ich bin mit rhetorischen Mitteln nicht gut.
Das war mein Hund, der gerade gehustet hat. Ich hoffe, das hast du jetzt nicht mit drauf.
Na egal, liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße, wollte ich ausrichten.
Jonas, für alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich zu Beginn vielleicht nochmal ganz kurz selbst vorstellen?
Yes. Ich bin Jonas Stickern, Designer für genderlose Mode. Und genau, begleite das Ganze aber auch auf Social Media, also auf TikTok und Instagram. Ja, und so langsam fruchtet es auch.
Ja. Also es ist wirklich cool, auch zu beobachten.
Oder möchtest du mehr?
Nee, ich glaube, wir dröseln dein Leben gleich auch so ein bisschen auf. Ich glaube, das reicht erstmal als erstes Geschmäckle. Vielleicht starten wir auch ganz am Anfang. Wann ist denn die Faszination für Mode in dir erwacht? Wie hat das alles gestartet?
Oh, finde ich eine ganz, also finde ich wirklich immer noch eine schwierige Frage, obwohl man das so oft gefragt wird. Ich glaube, es war in der Schulzeit schon da, aber weil ich da einfach noch gar nicht connected mit mir selbst war, habe ich das noch nicht so richtig wahrgenommen. Also ich hatte immer Lust, irgendwie Klamotten zu kaufen, die auch anders waren, habe mich dann aber eigentlich auch nicht so richtig getraut, die zu tragen. Ich glaube, da kam das so ein bisschen auf. Und irgendwann habe ich mich getraut, die GQ Man Style, die kam alle 3 Monate raus, zu kaufen. Ja, und dann habe ich mich direkt nach dem Abi entschieden, bei Breuninger zu arbeiten. Das sagt dir ja bestimmt auch was. Ja, und dann habe ich mich dazu entschieden, Modemanagement zu studieren und bin jetzt im Modedesign gelandet.
Ja, spannend. Würdest du sagen, du warst ein stylischer Jugendlicher?
Auf gar keinen Fall. Also ich würde dir jetzt wahnsinnig gerne ein Foto zeigen, aber ich glaube, das möchte niemand sehen. Ich glaube, das ist gut, dass es da noch nicht so viel Social Media gab. Ja, aber immerhin war es ein Prozess und es ist immerhin eine Verbesserung.
Nee, absolut. Ich finde es so faszinierend, wenn man die junge Generation jetzt anguckt, hat man das Gefühl, die haben sich styletechnisch schon total gefunden. Was denkst du, woran das liegt?
Und die haben halt auch Zugriff zu allem, ne? Also du kannst ja auch alles direkt sehen. Es dauert ja auch nicht mehr lange, bis ein Trend irgendwo angekommen ist. Und es gibt halt auch so viele Anlaufstellen für Fast Fashion, wo du einfach die Sachen auch, also in dem Alter konnte ich auch einfach nicht so viel kaufen. Also ich musste mir meine Sachen größtenteils selber kaufen, wenn ich sie zusätzlich zu meinen Basics, die ich im Alltag brauchte, haben wollte. Und dann, also konnte ich ja gar nicht so viel kaufen und heutzutage kannst du ja für 2,12 € irgendwie 83 Anzüge und 12 Kleider kaufen. Ja. Ne? Vielleicht liegt es auch daran. Und du siehst halt bei anderen auch, wie sie sich stylen. Und ich glaube, das ist voll das Ding. Früher hast du vielleicht bei uns in der Jugend gesehen, wie Leute angezogen waren, aber der Prozess dahin, voll oft, finde ich, hilft es zu sehen, wie sich Leute anziehen, in welchen Stadien, so was zuerst und wie layern die das. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, weswegen man mehr Zugang dazu hat.
Ja, ich glaube, du sprichst auch einen ganz guten Punkt an. Also was bedeutet überhaupt stylisch sein? Es ist nicht irgendwie stumpf, einem Trend hinterherzulaufen, sondern wahrscheinlich Stichwort auch kuratieren können.
Voll. Also tatsächlich finde ich, für mich, Styling ist auch nicht mein Strong Suit. Nicht, dass ich irgendwie denke, ich bin krass guter Stylist, Ich glaube, ich habe eher das Auge für Design und für ein Outfit. Das Outfit, was ich designe, ist dann für mich im Kopf aber auch immer dieses Outfit. Und mir fällt das schwer, die Sachen in anderen Design oder mit anderen Sachen zu kombinieren und anders zu stylen. Ich glaube, das ist schon nochmal eine Qualität, die man aber bestimmt auch erlernen kann, wenn man Bock hat.
Total. Jonas, lass uns so ein bisschen weiter auf deinen Zeitstrahl gehen. Nach der Schule bist du nach Düsseldorf gegangen oder kommst du aus Düsseldorf?
Ich komme gebürtig aus Berlin und dann ist meine ganze Family nach Ratingen bei Düsseldorf gezogen. Mhm. Genau, und dann bin ich quasi, habe ich in Düsseldorf angefangen zu studieren, habe dann 2 Auslandssemester gemacht und dann bin ich erst nach Düsseldorf gezogen. Vorher habe ich noch zu Hause gewohnt. Und dann dachte ich mir, naja, ich habe ja jetzt die Welt gesehen. Ich kenne sie ja jetzt. Jetzt muss ich auch ausziehen. Jetzt muss ich auch nach Düsseldorf ziehen.
Na, okay. Wie hast du denn im Studium den Blick auf die Modelandschaft erlebt? Also ich könnte mir vorstellen, dass in so Studiengängen tatsächlich noch sehr binär gedacht wird, Männlein, Weiblein, oder wie hast du das erlebt?
Voll. Also es ging, also was mich vor allem gestört hat, es ging halt nur um Luxusmarken. Es ging nur um die großen Marken, die für mich ja damals noch voll unerreichbar schienen. Weil, also ich habe eigentlich nur gelernt, wie operieren, heißt es operieren?
Klingt fancy.
Ja. Großen Modehäuser, wie machen die ihr Marketing, wie machen die irgendwelche, wie kommunizieren die und wie können die ihre Preise halten, sind die gerechtfertigt, sind die nicht gerechtfertigt, und es ging halt hauptsächlich einfach nur um Standard-Luxus-Mode. Hatte für mich oftmals wenig mit richtiger Mode zu tun und hat auch nicht wirklich den Horizont erweitert für ich mache irgendwann mein eigenes Ding, und deswegen der Horizont für ich mache genderlose Sachen war schon gar nicht erst da. Also wir sind schon ein paar Schritte vorher, irgendwie haben wir schon als Uni die Ausfahrt genommen, da sind wir gar nicht angekommen.
Ja. Würdest du sagen, auch aus der Designersicht oder aus vielen Designersichten ist es so, dass da einfach noch viel in entweder oder unterschieden wird? Also wenn ich zum Beispiel auch ans Theater denke, da gibt es dann GewandmeisterInnen für die Frauen und für die Männer und das wird ganz klar getrennt. Findest du sowas macht Sinn?
Naja, es ist halt auch voll oft eine technische Frage. Also der Körper funktioniert ja einfach anders. Sei es jetzt also selbst wenn wir eine Größe L bei Männern, also beim binären Geschlecht vergleichen, funktioniert ja der Körper anders. Der ist ganz anders proportioniert und aufgebaut. Und das in ein Kleidungsstück unterzubringen, bedarf halt einfach Fokus auf dieses eine spezielle Ding. Und wenn man dann überlegt, man gradiert, also man schafft mehrere Größen von einem Piece, was vielleicht in einer Größe gut zu Mann und Frau passt, und macht das dann, vervielfältigt das in der Größenvarianz, da entwickelt sich der weibliche und der männliche Körper ja nochmal unterschiedlich. Deswegen ist das voll oft, glaube ich, eine technische Frage. Und wenn das nicht dein Fokus ist, kann ich auch nachvollziehen, dass man das Thema einfach umgeht, dass man weiterhin im binären Geschlecht bleibt, weil es einfach schnitttechnisch einfacher ist.
Ja. Ne? Also ich habe eine Freundin, die arbeitet am Theater und die hat, glaube ich, auch mal erzählt, ich bin mir nicht 100% sicher, ob das jetzt richtig ist, aber dass es tatsächlich auch extra Ausbildungen gibt, dann um Herrenausstatter zu sein oder halt, ne, dann, weil das einfach von der Konstruktion her einfach auch noch aufwendiger ist, dass man da einfach noch explizite Weiterbildungen macht.
Voll. Und ich glaube, also ich komme ja gar nicht eigentlich aus dem Schneiderbereich so gelernt. Ich habe neben dem Studium und nach dem Studium in der Schneiderei erst angefangen, über die Schulter zu schauen, dann selbst ein bisschen was mitgenäht, dann eigene Schnitte gemacht, und so kam das dann. Aber ich habe ja jetzt keine Ausbildung absolviert und keine Gesellenprüfung absolviert. Deswegen, vielleicht hilft mir das ja auch, so einen naiveren, ungebildeteren Blick darauf zu haben, weil am Ende ist mein Job Design und nicht das Schneiderhandwerk. Aber vielleicht suche ich deswegen nach Lösungen, beides zu kombinieren, und bin nicht starr in einem, so macht man das.
Was macht denn genderneutrale Mode für dich aus? Weil die große Frage ist ja auch, ist nicht jedes Kleidungsstück geschlechtlos?
Finde ich zum Beispiel nicht. Ich war jetzt am letzten Wochenende in Berlin bei einem Archive-Sale von einer Brand, die ich sehr cool finde. und habe mir dann einen Blazer gekauft, der aber für eine Person mit Brüsten geformt ist. Ist einfach nicht genderneutral. Klar kann ich den tragen, aber es passt ja nicht zu meinem Körper. Ich gucke jetzt, dass ich den so abändere, dass er mir passt. Also ich glaube, wenn du genderneutral denkst, fallen vielleicht einfach einige Sachen weg, die du dann vielleicht nicht machen kannst. Oder du musst dir Umwege suchen, wie du da hinkommst. Wenn ich zum Beispiel was für Menschen mit Brust und ohne Brust bereitstellen möchte und es trotzdem körperbetont sein soll, dann muss ich vielleicht gucken, dass ich irgendwo einen Elastikanteil habe, der das Ganze zulässt. Bei weiten Sachen, wie es halt bei Unisex-Kollektionen immer ist, die sind halt einfach so groß, da kannst du, also das kann dich nicht passen, ist das natürlich einfacher. Aber genau, also allein deswegen finde ich nicht, dass jedes Piece gender-neutral ist. Und mir geht es auch nicht darum, dass jedes Kleidungsstück unbedingt geschlechtslos sein muss. Also ein Kleid ist offensichtlich eher feminin konnotiert. Mir geht es darum, dass es aber nicht andere ausschließt. Dass ich gucke, dass es trotzdem anderen Körpern passt und ich es anderen zur Verfügung stellen kann. Trotzdem kann es sein, dass 99,9% der KundInnen weiblich sind. Ja.
Hast du ein Kleidungsstück im Kopf, das du designt hast, was das vielleicht ganz gut repräsentiert, was genderlos bedeutet?
Ich habe ein, jetzt so spontan fällt mir ein Strickoberteil ein. Das ist off-shoulder, ist einfach relativ clean gehalten, aber dadurch, dass das dieses Rip-Strick hat, ist es so elastisch genug, dass es sich quasi an den Körper zieht, bietet aber auch die Chance, irgendwie an Stellen, wo sich die Körper unterscheiden, für mehr Raum zu sorgen. Allein das. Ja. Es ist jetzt designtechnisch kein krasses Teil, aber es gibt halt allen einfach die Möglichkeit, sich darin wohlzufühlen und es zu tragen.
Ja. Würdest du sagen, die Entwicklung zur genderlosen Mode ist vor allem für männlich konnotierte Menschen relevant?
Tatsächlich glaube ich schon. Am Anfang dachte ich, es ist einfach nur ein intrinsisches Ding, dass ich für mich einfach Klamotten haben wollte, die mir passen und die ich gerne trage und die so feminin und maskulin sind, wie sie eben sind, aber sie passen mir halt. Und allein selbst in den letzten Jahren, was für Leute sich bei mir beworben haben, das sind hauptsächlich heterosexuelle Männer. Und damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber das sind halt Leute, die einfach mit der Mode, die dem Mann einfach zugeschrieben wird, nicht happy sind, die sich anders ausdrücken wollen und die deswegen genauso Interesse an genderloser Mode zeigen, wie zum Beispiel Frauen oder generell queere Personen. Fand ich voll spannend. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Aber deswegen glaube ich, ist es schon relevant.
Total. Ich finde auch, es kann so ein Befreiungsschlag sein oder auch so ein erster Schritt in die Richtung der Befreiung, so irgendwie sich darüber nicht mehr so viele Gedanken zu machen, was jetzt irgendwie klassisch männlich ist und was darf ich tragen und was nicht. Die große Frage ist natürlich auch, wie kommt es überhaupt dazu, dass eine Hose gesellschaftlich für alle akzeptiert ist, aber eine Hose und einen Rock und einen Kleid nicht? Hast du da eine Erklärung für?
Boah, nee, habe ich nicht. Also modegeschichtlich bin ich da jetzt echt auch gar nicht drin. Ja. Es ist ja grundsätzlich auch immer dieses Thema mit Mode ist grundsätzlich nichts für Männer. Ist halt ein weibliches Thema. Allein das ist ja schon, also man darf sich als Mann ja gar nicht ausdrücken, modisch. Soll man ja gar nicht.
Ich glaube, alles Weibliche wirkt oder gilt als schwach. Und ich glaube, das spielt da auch einfach immer noch rein, so ein bisschen auch, weiß ich nicht, vielleicht ist es so eine Art Frauenhass, der da vielleicht auch unterschwellig stattfindet, so irgendwie alles Weibliche, ne? Das ist ja irgendwie auch so eine Grunddiskussion, die immer wieder aufkommt. Naja, erlebst du denn blöde, oder willst du dazu noch was sagen?
Nee, wollte einfach nur sagen, dass irgendwie alles, was dich als Mann weiblicher macht, irgendwie auch so ein Machtentzug ist. Also du gibst irgendwie deine Machtposition Stück für Stück auf. Und das ist ja allein schon absurd.
Total. Erlebst du denn Anfeindungen auf der Straße, wenn du deine Kreationen trägst?
Ich glaube, ich bin ja schon noch an einer kommerziellen Stelle irgendwie mit meinen Sachen. Also nehme ich auf jeden Fall so wahr. Es gibt ja sehr exzentrische DesignerInnen, die wirklich richtig over the top sind und das richtig raushauen. Deswegen eigentlich eher nicht grundsätzlich zu mir als Person, schon eher als zu meinen Klamotten.
Mhm. Aber man merkt wahrscheinlich schon die Blicke einfach dann, ne?
Irgendwie habe ich das Gefühl, das einfach komplett ausgeblendet zu haben.
Okay.
Was natürlich auch schade ist, weil man kriegt auch die positiven Blicke nicht mehr mit. Also das ist so ein bisschen, entweder du schließt das beides aus oder du nimmst beides auf. Aber ich habe mich irgendwie für Ausschließen entschieden und ich gehe dem einfach aus dem Weg. Also ich gebe dem irgendwie keinen Raum. Ich bin aber auch, merke ich auch, direkt in einer Verteidigungshaltung, falls irgendjemand mich anspricht.
Mhm. Okay. Lass uns mal so ein bisschen auf die Mainstream-Anbieter noch ein bisschen zu sprechen kommen. Wie nimmst du da die Entwicklung wahr? Also spielen hier Unisex-Pieces eine immer größer werdende Rolle?
Nee. Also es kommt immer drauf an, was gerade trendet. Ja. Am Ende wollen die alle Geld machen und denen ist ja, also es ist ihnen ja wirklich egal. So, vor ein paar Jahren waren dicke Leute noch voll im Trend und es wurde Curvy-Models gebucht, wurden Plus-Size-Models gebucht. Gefühlt seit ein, zwei Jahren ist es nicht mehr Trend auf Social Media, wird kein Arsch mehr gebucht. Also es ist ja wirklich so, dass es einfach nur, dass nur geschaut wird, was trendet gerade, was finden die Leute gerade cool, wo ist gerade Aufmerksamkeit drauf und dann machen wir das mit. Und wenn das durch ist, ist das durch. Wenn jetzt natürlich irgendwie Trans-Models krass im Kommen sind, was sie in meinem Algorithmus sind, aber ich weiß nicht, ob es grundsätzlich so ist, dann würden die natürlich auf den Zug aufspringen und dann wird es bestimmt auch ein paar Pieces in der Kollektion geben, die genau dafür gemacht sind, für queere Menschen, für genderless Fashion, aber nicht, weil die Unternehmen das machen wollen.
Ich verstehe das gar nicht, weil eigentlich hätte es, glaube ich, ganz viele positive Einflüsse, Mode zu machen, die für alle passt. Letztendlich hat man da, glaube ich, auch weniger Müll, also es wäre viel nachhaltiger und auch wirtschaftlich, oder nicht?
Du, also deine Customer Base ist ja einfach viel größer, weil du hast ja anstelle von nur Frauen und nur Männern alle. Und es geht ja auch, also ich glaube, die Wahrnehmung ist, dass die Leute denken, dass dann Männer Kleider tragen sollen und Frauen sollen irgendwie nur noch, ja gut, Frauen können halt alles tragen, aber dass Männer in Röcken und Kleidern nur noch rumlaufen sollen, darum geht es ja gar nicht. Es geht vielleicht auch einfach nur darum, dass zum Beispiel ein Mann sagt, ich kaufe mir diese genderlose Hose, weil mir die Ästhetik gefällt und der Schnitt ist so gemacht, dass er zum Beispiel auch meiner Freundin oder meinem Freund oder meiner Lebenspartnerin oder whatever passt. Es ist einfach nur ein Piece, das für alle zugänglich ist. Ja. Ich verstehe die Problematik gar nicht dahinter, ehrlich gesagt. Also wenn ich so drüber nachdenke, finde ich das so dumm.
Ja, weil dann kommen wir eigentlich auch wieder zurück zu dieser Frage, sollte nicht die ganze Mode, die wir kaufen können, genderlos sein?
Voll.
Weil du meintest so nicht unbedingt, aber letztendlich ist ja auch kackegal, ob jemand einen Oberteil kauft, was tendenziell vielleicht dann auch eher einen Schnitt hat für einen Menschen mit Busen, ist ja eigentlich dann auch egal, ob das jetzt ausgefüllt ist oder nicht, ne?
Genau, also ich für mich zum Beispiel möchte einfach, dass das genau auf meinen Körper passt, weil ich aber auch einfach die Tools habe, dass es, also setze ich mich eine halbe Stunde hin, mache das Innenfutter auf und ändere das. Das ist ja kein Akt. Aber ist natürlich auch die Frage, wie will man designen, wenn man wirklich irgendwas für eine Person macht. Wenn ich jetzt für eine spezifische Person etwas mache, würde ich natürlich auch gucken, dass es für die Person perfekt passt. Und wenn die viel Busen hat und eine breite Hüfte, dann mache ich das natürlich auf die Figur und dann ist es einfach auch nicht mehr genderless. Aber darum geht es ja dann auch bei einem individuellen Piece nicht. Ich glaube, grundsätzlich geht es auch einfach eher um die Message dahinter. Also ich denke mir jetzt auch nicht bei allem, was ich mache, wie mache ich das genderless? Das ist gar nicht die Frage, die ich mir stelle. Das ist halt gegeben von Anfang an. Weil zum Beispiel, also ich glaube, bei mir kommt das krass daher, dass ich gucke, was möchte ich für mich als Design haben? Klar, einfach egoistisch sein, einfach nur an sich selber denken. Nee, aber und ich weiß halt, dass meine Kundschaft zu 70% weiblich ist Und dann muss ich es, also kombiniere ich es ja automatisch in meinem Kopf und gucke, wie ich das vereine. Sehe ich die Problematik ehrlich gesagt nicht so drin, das einfach grundsätzlich zu machen.
Ja, total. Ein Punkt, der natürlich auch immer wichtiger wird, ist der Punkt Nachhaltigkeit. Hast du das Gefühl, dass sich in näherer Zukunft der Fokus immer mehr von Fast Fashion wegbewegen wird, hin zu nachhaltigerer Mode von kleinen Designern wie dir? Ist sowas überhaupt realistisch?
Ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn man natürlich selbst in seinem eigenen Kosmos gefangen ist und natürlich gerade, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nehme viel Informationen aus Social Media und Social Media trainiert sich ja darauf hin, dass es mir das anzeigt, was ich sehen möchte. Deswegen finde ich das manchmal ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber ich glaube schon, dass Slow Fashion immer mehr ein Begriff wird und immer mehr Anklang findet, weil aber auch durch dieses Ganze, alle können irgendwie alles haben und alle sind inzwischen so gleich auf Social Media, was man so sehen kann, dass dadurch wieder so ein Individualisierungsdrang kommt und die Leute dann gucken, dass sie irgendwas Nischiges finden.
Ja.
Würde ich jetzt, also kann ich auch nur von mir auf andere schließen, aber...
Ist natürlich auch eine finanzielle Sache, ne? Ob man sich das leisten kann, Designermode zu kaufen. Aber
ganz ehrlich, also ja, voll. Es gibt natürlich Unterschiede im Budget, aber es gibt auch so viele Leute, die zu Zara gehen und da 400 Euro ausgeben und mit 12 Tüten rausgehen. Für 400 Euro kannst du dir auch 2 geile Teile kaufen. Und hast wahrscheinlich länger was von, freust dich mehr darüber und die haben ja auch einen ganz anderen Wert als, also nicht nur materiellen Wert, sondern grundsätzlich der ganze Wert des Pieces, wie es gemacht wurde, was für Menschen dahinter stehen, was ich aber auch emotional mit dem Kauf verbinde, wenn ich irgendwie mir sowas kaufe und wie ich mich damit fühle, wenn ich es trage. Das sind ja alles Sachen, die mit reinspielen. Wenn ich dann diese 400 Euro in 2 Pieces investiere und nicht in 12.
Ich glaube, da fehlt es auch einfach an Aufklärung und dass Leute gar nicht wissen, wo kann ich jetzt tatsächlich auch hingehen, um wirklich auch Qualität zu bekommen. Ich glaube, da existiert auch so eine Angst, ach, das wird doch zum Schluss in der gleichen Fabrik hergestellt wie das und das und dann...
Klar, aber ich glaube auch, dass vielen nicht bewusst ist, wie viele Stellschrauben es gibt, um an einem Produkt zu drehen. Also die Produktionsstätte ist ja nur ein kleiner Teil in der ganzen Produktionskette. Ich kann ja in der gleichen Produktionsstätte scheiß Polyesterstoffe verarbeiten und hochwertige Schurwollstoffe. Und es ist ja trotzdem ein anderes Produkt am Ende. Und ich kann ja auch bei der Produktion sagen, ich hätte das gerne in Fertigungsstufe 1, 2, 3. 1 ist hält, 3 ist sehr gut. Und auch das macht natürlich Sinn, weil dadurch entstehen ja auch Preise und es gibt ja auch einfach Leute, die nicht das Geld haben, sich für tausende Euro Anzüge zu kaufen. Deswegen ergibt es ja Sinn, irgendwo zu gucken, wo kann ich sparen und das Piece ist am Ende trotzdem hochwertig. Aber es gibt halt zu viele Schrauben, um daran zu drehen, wie ein Produkt entsteht. Und ich glaube, das ist auch oft nicht klar.
Ja, ja. Eine Sache, die ich auch ganz spannend fand, oder eine Frage, die man sich natürlich auch stellen muss in dem Kampf von kleinen Brands gegen die großen, da wird ja auch einiges geklaut, ne? Also da werden ja Designs dann einfach mal von großen Brands, also ne, von kleinen Brands geklaut. Kann man sich vor sowas schützen?
Nee, kann man sich nicht vor schützen. Also ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass du als kleiner oder als kleine Brand oder als upcoming Designer einfach so viele Bereiche abdecken musst. Du machst dein Marketing, du machst deinen Vertrieb, du machst deine Logistik, du machst deine Social Media Präsenz, du machst deine Arbeit als Designer, du machst meistens noch die Protos, du machst die Shootings, du hast ja ganz viele Sachen zu tun und dann machst du auch noch die Steuer und hast ja vielleicht auch noch ein Privatleben, wenn es gut läuft.
Ja.
Und dann kann man natürlich sagen, ja, ach, wieso hast du denn keine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen? I'm trying to figure out life, so, weiß ich nicht. Habe ich verkackt? Gut, aber dafür schaffe ich 90 andere Sachen am Tag. Deswegen, wenn man sich darauf vorbereitet, kann man da bestimmt was machen, aber ich meine, ein Design abzuändern, du musst irgendwie nur, ich glaube, es sind 7 Sachen, die du abändern musst, damit ein Design nicht mehr kopiert ist, und das kriegst du so schnell hin und trotzdem sieht es am Ende gleich aus.
Ja.
Und lohnt sich dann der Kampf? Also ich meine, weiß ich nicht, vielleicht lohnt sich der Kampf, aber ich habe nicht die Kapazität, das zu bekämpfen. Ich kann da natürlich auf Social Media drauf aufmerksam machen. Ich weiß nicht, ob du darauf angespielt hast, dass ich es mal geteilt habe. Mhm. Ich kann darauf aufmerksam machen. Ich kann es als Kompliment nehmen, dass jemand sich dachte, geil, das Piece, da können wir richtig Geld draus machen. It is what it is. Ich möchte lieber nach vorne arbeiten, als irgendwie nach hinten zu arbeiten und zu gucken, wo kann ich irgendwie jemanden verklagen. Ist nicht meine Persönlichkeit, ist vielleicht aber auch zu wenig Business Drive, den ich dann habe.
Ja.
Ist völlig fein. Es ist, wie es ist. Ja. Und ich kann es in dem Moment nicht ändern. Habe ich mich jetzt irgendwie gewappnet, dass es nicht nochmal passiert? Nein. Wird es wahrscheinlich nochmal passieren? Ja.
Perfekt. Naja, aber apropos Arbeit, lass uns vielleicht über die Arbeit nochmal sprechen. Wie sieht denn die Arbeit heute aus? Also du hast 2021, glaube ich, dein Label gegründet. Vielleicht magst du ein bisschen darüber erzählen.
Ich glaube, die Arbeit hat sich extremst gewandelt. Ich habe ganz am Anfang, da hatte ich, glaube ich, 300 Follower oder so, also nichts, habe ich eine Kollektion gemacht und die auch produzieren lassen. Also das würde ich nie nochmal machen. Und dann dachte ich, ich stelle den Online-Shop online und dann ist das weg. Also das wird ja auch gekauft sein.
Klar.
War nicht der Fall. Aber genau, irgendwie, ich dachte halt, naja, ich brauche ja eine ganze Kollektion und es muss ja alles direkt perfekt sein. Und ich habe auch sehr viel Wert darauf gelegt, die Ästhetik der Marke einzufangen und große Shootings zu machen und einfach viel Geld in Brandbuilding gesteckt und in Produkt, ohne aber an dem Punkt zu sein, wo ich weiß, wen ich überhaupt anspreche. Oder nicht nur das, sondern ohne überhaupt jemanden anzusprechen, weil es hat mich niemand gesehen.
Ja.
Dann habe ich nebenbei halt viel im Styling oder für Freelance-Sachen gearbeitet. Und dann irgendwann jetzt Anfang des Jahres dachte ich mir, nee, ich hau jetzt wirklich auf Instagram raus, weil egal wem ich meine Sachen schicke, niemand kann die so gut widerspiegeln oder darstellen, wie ich das kann. Und ehrlich gesagt möchte ich auch nicht, dass andere Leute das nur zu 50% so darstellen, wie ich das gut finde. Und seitdem hat sich das extrem geschiftet. Ich mache viel weniger Design, viel mehr Videoschnitt. Ich mache sehr viel mit meiner Managerin. Wir haben sehr viele Gespräche, wo wir gucken, wo möchte ich damit hin? Wie kann ich jetzt erstmal mein Social Media aufbauen, um dann später die Marke wieder richtig anzugehen? Und jetzt fürs nächste Jahr ist der Plan zu gucken, weil dieses Jahr ja wirklich viel auf meinen privaten Accounts lag, TikTok und Instagram. Und nebenbei ist einfach nicht möglich, ist diese ganzen anderen Felder abzudecken. Deswegen ist es gerade erstmal die Marke so ein bisschen auf Sparflamme. Wobei ich merke, dass sie trotzdem momentan viel mehr Aufmerksamkeit kriegt als jemals zuvor. Genau, jetzt ist das Ziel für nächstes Jahr wirklich Personal Branding und Label Branding gleichzeitig parallel aufzubauen. Und so wie es aussieht, wird es auch gut funktionieren, weil es findet Anklang und genau, deswegen muss ich jetzt, also tatsächlich ändert sich mein Arbeitsalltag einfach gefühlt jede Woche. Trotzdem bin ich so ein kleiner 9-to-5-Boy. Ich mag das voll gerne. Ich brauche das auch irgendwie, dass ich morgens um 9 da bin und wenn ich um 8:55 noch im Auto bin, bin ich schon total gestresst. Aber ja.
Ja, ich kann das auch gut verstehen. Du hast auch ein kleines Team am Start, ne?
Genau. Ich habe jetzt tatsächlich, hat sich das auch dieses Jahr sehr geswitcht, weil ich wirklich Richtung Sommer gesagt habe, stopp, so wie es gerade läuft, geht's gar nicht. Das war halt wirklich dieses 24/7 Social Media, das sieht natürlich nicht anstrengend aus und auch immer noch glaubt man, dass es nicht anstrengend ist. Ich selber denke auch voll oft, naja, es ist ja kein Job, aber gerade ist es mein Job und es braucht Zeit und Energie. daneben noch mein Label und die anderen Freelance-Jobs, dass ich einmal gesagt habe, stopp, ich glaube, ich muss einmal kurz Luft holen, um zu gucken, wie es weitergeht. Da hatte ich noch eine Aushilfe, eine Werkstudentin und eine Teilzeitkraft. Und auch damit war es schon zu viel Arbeit, um das Label dahin zu bekommen, wo ich es gerne hätte. Weil wenn ich mir andere Labels angucke, die Kollektionen machen, sind das meistens 10 bis 15 Leute. Aber rechne mal ein normales Gehalt hoch auf 15 Leute.
Ja,
nicht in diesem Jahr. Genau. Und ich hatte zwei PraktikantInnen schon zugesagt und habe denen dann gesagt, ja, hört mal, wir machen jetzt eher Social Media, wir machen jetzt eher Design-Challenges, nenne ich es immer, dass ich quasi mir ein Thema raussuche und dazu einen Look mache, weil ich glaube, das ist voll interessant für Menschen und ich merke auch, dass das Anklang findet und darauf aufbauend wird sich das Branding für die Marke wieder entwickeln. Habt ihr noch Bock? Wenn nicht, ist das fein. Ihr müsst das Praktikum nicht machen. Wir finden irgendeine Lösung. Und beide waren so, ja, lass uns das voll gerne machen. Habe ich richtig Bock drauf, weil du arbeitest ja auch einfach in kleineren Projekten, aber immer in abgeschlossenen Projekten. Und das ist voll rewarding, einfach zu wissen, ich mache diese Woche ein Projekt von Anfang bis Ende. Und dann ist es erstmal abgeschlossen mit meiner Leistung als Designer. Und ich muss mich dann nicht um den Verkauf, Vertrieb, Retoure, Customer Service, das ist alles, findet gerade nicht statt. Deswegen, und das macht so Bock, also ich merke auch, dass trotz der wenigen Arbeitslast, die inzwischen auf mir liegt, was immer noch, glaube ich, genug ist, genug Arbeit für die beiden anfällt und dass wir in unserem kleinen Team gerade trotzdem noch extrem viel auf dem Teller haben. Genau, deswegen bin ich sehr happy, dass die beiden da sind. Ich habe auch immer das Gefühl, ich möchte den beiden auch Sichtbarkeit geben oder den Leuten, die mit mir arbeiten, weil ich das nicht sehe, dass ich einfach so tue, als ob ich alles alleine mache. Das ist nicht der Fall und das wird auch der Arbeit einfach nicht gerecht. Wenn ich jetzt alle 3 Tage ein neues Outfit poste, und so tue, als ob ich das alles alleine mache, das würde ja bedeuten, dass da wenig Arbeit hintersteckt. Und das ist nicht der Fall. Und ich möchte auch nicht die Arbeit der anderen schmälern. Aber ich merke natürlich auch, dass die Leute sehen wollen, wie ich das mache. Also es ist gerade so ein bisschen, wir gucken, dass wir so einen schönen schmalen Grat finden, wie beides kombinierbar ist. Und ich glaube, das klappt ganz gut. Ja, genau.
Schön, ja. Hast du Leute, die dich inspirieren, wo holst du deine Inspiration her?
Boah, ich glaube, es sind tatsächlich nicht unbedingt immer Leute, es sind voll oft auch Gegenstände und gerade durch dieses jetzt momentan so abgeschlossene Projekte machen, sehe ich in viel mehr Sachen Inspiration. Wir haben jetzt ein Projekt anstehen, wo ich zu einem Parfüm einen Look mache und das finde ich voll spannend, weil ich mir dachte, ja, da sind ja auch ganz viele Sachen drin, die irgendwie natürlich geruchstechnisch spannend sind, aber die ja auch dann bildlich spannend sind und visuell spannend sind und dass man die einfach übernimmt und Form daraus nimmt oder Haptik daraus nimmt und einfach aus den kleinsten Dingen irgendwas entwickelt. Und mir ist auch gar nicht wichtig, dass man am Ende sieht, wo liegt die Inspirationsquelle. Wenn es mir hilft, meinen Weg zu finden, ist das völlig fein. Also Kunden brauchen am Ende nicht wissen, das ist jetzt inspiriert von Duft XY. Es ist einfach nur mein Weg, dahin zu finden. Und deswegen, natürlich nehme ich aber auch Inspiration von Designern oder DesignerInnen, die ich irgendwie spannend finde. Aber das finde ich ist so, das ist natürlich der einfache Weg.
Ja. Nee, voll. Jonas, zum Abschluss würde ich gerne noch so ein bisschen deepere Fragen stellen, die vielleicht Leuten so ein bisschen einen Push geben oder was auch immer. Hast du Tipps, wie man sein Selbstvertrauen stärken kann und seinen eigenen Stil finden kann?
Das ist voll die schwierige Frage, weil ich das teilweise selbst nicht so richtig habe und mir viel von außen hole und viel oder von außen bekomme und versuche aufzunehmen. Deswegen finde ich das schwierig. Andererseits habe ich in manchen Situationen totales Selbstvertrauen. Deswegen finde ich die Frage sehr schwierig zu beantworten. Aber ich glaube einfach machen. Machen, weil ich merke auch total oft bei Sachen, die ich designe, wenn ich die irgendwie nicht gut finde, das ist ein Gefühl, was entsteht. Und dann merke ich so, okay, eigentlich brauche ich das nicht weitermachen, weil das ist nicht das, womit ich mich am Ende gut fühle. Und dann ist das auch fein. Aber dieses Gefühl hat sich halt erst entwickelt durch das Machen und durch das Ausprobieren. Weil nur in eine Richtung zu arbeiten, das bringt einen ja auch nicht weiter. Dadurch entwickelt man ja auch keinen Stil. Dadurch verfolgt man zwar einen konkreten Stil, aber die Frage ist das deiner oder ist das einfach nur, weiß ich nicht, hast du dich einfach nur einmal dafür entschieden und machst es jetzt weiter? Mhm. Und zu gucken, was kann man aus anderen Richtungen nehmen und wie kann man das adaptieren, ich glaube, das festigt enorm den Stil. Weil voll oft, wenn ich zum Beispiel mit meiner Managerin drüber rede, was könnte man machen, was jetzt auf Social Media Anklang findet, sind das voll oft Themen, wo ich mir denke, boah, nee, auf gar keinen Fall. Also das geht gar nicht in die Richtung, wo ich hin möchte. Und wenn ich drüber nachdenke, wie ich das für mich umsetzen kann oder übersetzen kann in meine Ästhetik, dadurch merke ich dann irgendwie, okay, ich habe meinen Stil und der hat auch seinen Platz und ich kann auch aus jedem Thema irgendwas für mich abwandeln.
Total.
Und ich glaube, das hilft voll. Also vielleicht aus der eigenen Komfortzone, aus dem eigenen Stil ausbrechen, um zu gucken, was gibt's noch? Ist das was für mich? Oder kann ich das wieder in meine Box reinholen und für mich interpretieren?
Was würdest du Jungs sagen, die ein vermeintliches feminines Kleidungsstück tragen wollen, sich das aber nicht zutrauen?
Ich glaube, ich würde erstmal sagen, ich kann dich verstehen. Ich kenne das Gefühl und es ist voll das schlimme Gefühl. Ich finde zu sagen, mach's einfach, ist ein bisschen einfach gedacht, weil mach's einfach hat Konsequenzen. Hm. Kommt natürlich auch immer auf den Zustand, also auf den mentalen Zustand der Person an. Bin ich dem gegenüber gewappnet, dass Sprüche kommen? Habe ich ein Auffangnetz, was mir irgendwie Kraft gibt? Oder habe ich von innen heraus genug Kraft, das auszuhalten? Oder bin ich auch vielleicht einfach auch stark genug, das alles auszublenden? Oder passiert vielleicht auch gar nichts, ne? Also es ist ja auch nicht immer so, dass wenn du irgendwas trägst, was nicht der Norm entspricht, dass irgendein Kommentar kommt oder dass Blicke kommen. Das muss man ja auch sagen. Es ist ja nur ein Build-up über die Jahre, dass man lernt, dass man sich antrainiert und irgendwann geht man davon aus. Vielleicht einfach erstmal im kleinen Rahmen ausprobieren. Vielleicht unter FreundInnen, wo man sich wohlfühlt. Aber nicht, ich persönlich würde es einfach nicht direkt im großen Ganzen machen. Kann gut gehen, kann vielleicht aber auch alles kaputt machen und dann traust du dich gar nichts mehr. Und dann bist du erstmal in so einem Freeze-Status rantasten. Es muss nicht immer alles direkt 100% sein.
Ja, nicht direkt ins Ballkleid, sondern erstmal
low-key. Ja.
Aber ja.
Oder mit Gleichgesinnten. Einfach gucken, dass man Leute findet. Aber es ist auch die Frage, wie findet man die?
Social Media, deine FollowerInnen.
Ich muss sagen, zum Beispiel Social Media, wenn ich da Sachen hochlade, das ist für mich trotzdem noch so anonym, dass ich mir denke, es sieht ja, also klar, es sehen Menschen, aber für mich sind das keine realen Menschen.
Ja.
Also, das sind so parasoziale Beziehungen, die aber für mich ja nichts mit meinem Leben zu tun haben. Wenn mich da jemand beleidigt, so what? Also, finde ich schlimmer, wenn mich jemand auf der Straße beleidigt. Vielleicht ist es ja auch spannend, das online zu erleben, aber vielleicht auch nicht. Ich möchte jetzt keinen Ratschlag geben, der am Ende nach hinten losgeht.
Ja, fair enough. Jonas, dann beenden wir das an der Stelle auch. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, ich bin ganz gespannt, was die Zukunft noch alles für dich bereithält. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
Auf Instagram und auf TikTok und mein Handle ist Jonas_Stickern.
Check it out.
Ich glaube, das sind die besten Plattformen dafür.
Sehr gut. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.